herzlich willkommen zu der Premiere von meinem neuen Podcast Sandmann sendet. Ja, heute hier die erste Folge. Ich bin hier mit der Janina und natürlich sollte ich mal kurz die Geschichte erzählen, wie wir hier überhaupt zusammengekommen sind, weil die Janina betreibt hier mit ihrem Partner zusammen die Kiekscheune. Das ist eine Seminar-Workshop-Event-Scheune und dafür haben wir uns natürlich interessiert, um entsprechend unsere Workshops und Seminare hier zu veranstalten, haben uns das Ganze hier mal angeschaut. Übrigens, wer sich dafür interessiert für die Scheune, wir verlinken unten nochmal ein Video dazu, dass man sich das hier angucken kann. Aber jetzt wieder zurück zu der Janina. Und zwar haben wir uns das hier alles beguckt und dann fiel quasi so im Smalltalk in einem Nebensatz, was machst du eigentlich beruflich? Ja, und da sagte sie dann, ne, du bist Diversitätsbeauftragte. Ja, und in meiner eigenen, eloquenten, weltoffenen Art, habe ich dann erstmal gefragt, was ist denn das? Was macht man denn da? Ja, und da sind wir dann halt entsprechend ins Gespräch gekommen, inwieweit das denn auch für uns, für unsere Office-Community und so weiter spannend sein könnte und haben gleich gemerkt, hey, in Teams und überall gibt es da entsprechende Punkte. Aber erstmal will ich dich natürlich korrekt und vollständig vorstellen. Also wir haben uns aufs Du geeinigt, nur fürs Protokoll. Also Janina, Florian, du wohnst auch hier direkt bei der Scheune in Bad Salzuflen. Du bist Diversitätsmanagerin, Politikwissenschaftlerin und zuständig für die interkulturelle Kommunikation und nebenbei hier noch die Geschäftsführerin von der Scheune. Und du arbeitest in der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ja, und nebenbei, wie gesagt, betreibt ihr noch diese Scheune hier. Ja, was ist dem noch hinzuzufügen, zu ergänzen?
Eigentlich nichts. Ich glaube, das waren genug Zungenbrecher. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, wer mehr über die Scheune wissen will, das haben wir natürlich entsprechend verlinkt. So, und jetzt natürlich zu der Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe. Diversitätsmanagerin, ne? Nicht nur Zungenbrecherin, sondern könnte man auch sagen, ne? Diversity Managerin wäre wahrscheinlich dann die englische Entsprechung. Ja, was ist das? Was macht man da? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist, ich würde sagen, der spannendste Job der Welt, zumindest für mich, den es gibt. Da macht man ganz viele verschiedene Dinge. Es geht im Grunde genommen darum, dass Unternehmen, im Unternehmen dafür zu sorgen, dass Strukturen, dass Prozesse, aber auch das Miteinanderarbeiten möglichst diskriminierungsfrei gestaltet wird. Das ist sozusagen, würde ich sagen, das, ja, die große, grobe Erklärung. Und dazu gehören dann ganz viele unterschiedliche Arbeiten und Aktivitäten, die, ja, für die ich so verantwortlich bin. Das reicht quasi von Veranstaltungsformaten über Beratung von KollegInnen, geht aber auch rein wirklich in Strukturen und Prozessen und zu schauen, zu analysieren, zum Beispiel die Recruiting-Prozesse, wie sensibel sind die eigentlich und wo sind da vielleicht Fallen, wo wir vielleicht unbewusst diskriminieren und wie können wir die wie können wir das besser machen, dass das eben nicht passiert oder möglichst nicht passiert? Hat aber auch viel zu tun mit der Sensibilisierung von KollegInnen, ne? Wenn es ums Miteinander geht. Wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten? Wie wollen wir miteinander umgehen? Ja, und wir haben alle blinde Flecken. Wir haben alle unsere Biases, wie man so schön sagt auf Englisch. Und es geht immer so ein bisschen auch darum, zu sensibilisieren, um zu schauen, wie kann ich denn persönlich an mir arbeiten und um niemand anderem versehentlich zu diskriminieren oder unbewusst zu diskriminieren.
Wobei Diskriminierung, ja, wie du sagst, ja wahrscheinlich ein großes Feld ist. Das geht ja wahrscheinlich nicht nur von dem, was einem so als erstes einfällt, Geschlecht, Gender und so, sondern das geht ja auch weiter über, weiß ich nicht, darf man Hautfarben überhaupt noch sagen oder auch wahrscheinlich Religion und, ne, also da hängt ja ganz viel hinten noch dran, was ja auch zu beachten ist.
Genau. Es gibt etwas in Deutschland, das nennt sich die Charta der Vielfalt. Das ist ein Verein, gegründet von Unternehmen. Und die haben sozusagen 7 Dimensionen der Vielfalt definiert. Es gibt aber viel mehr. Je nachdem, wen man in der Wissenschaft so fragt, kann man auch natürlich viel mehr Dimensionen definieren. Es hilft aber so ein bisschen, das einzugrenzen. Ne? Und wir arbeiten mit diesen 7 Dimensionen. Das ist, wie du schon gesagt hast, das Geschlecht, das ist die sexuelle Orientierung, das ist Religion und Weltanschauung, das ist die ethnische Herkunft, das ist die soziale Herkunft und das ist das Alter.
Ach, das Alter, siehst du?
Genau, das sind die 7 Dimensionen.
Ja, Alter wäre ich jetzt zum Beispiel, naja, aber klar, jetzt wo du das sagst, so, das heißt, jetzt habe ich ja zum Beispiel in meiner Firma da bis jetzt noch gar keine Berührungspunkte mit gehabt, aber wir waren ja in unserer Unterhaltung sofort innerhalb von 2-3 Sätzen ja auch schon in Teams und so weiter angekommen. Jetzt ist das Thema ja auch, sagen wir mal, nicht unumstritten, ne? Der eine meint, da wird vielleicht schon ein bisschen viel gemacht, der andere sagt, das könnte man alles noch viel konsequenter durchsetzen. Wie siehst du das? Wird da zu viel Aufhebens rumgemacht, zu viel polarisiert? Oder ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich noch ganz viel Auf- und Nachholbedarf haben?
Es ist auf jeden Fall Letzteres. Also wir haben noch ganz viel Auf- und Nachholbedarf. Und es wird nie genug gemacht. Das ist ein Thema, was ein lebenslanges Lernen-Thema betrifft, für uns alle. Und ich glaube, dass diese Gegenbewegung, die sagt, Mensch, das ist doch schon überall und viel zu viel, das hat ganz viel damit zu tun, dass Diversitätsmanagement auch immer ein Stück weit Change Management ist. Mhm. Und Change Management ist was wahnsinnig schwierig ist und wehtut. Und niemand hat Lust, sich zu verändern. Mhm. In Themen, die wahnsinnig emotional sind und die von außen kommen, sage ich mal. Also es ist wahnsinnig schwer, sich darauf einzulassen, sich selbst zu hinterfragen, darum geht es ganz oft, ne? Sich selbst zu hinterfragen, zu reflektieren und dann das eigene Verhalten anzupassen. Das ist ein super langer Weg. Und ganz oft ist die Reaktion erstmal Ablehnung oder ein Gegenargument, ne? Zu sagen, naja, das wird schon viel zu viel gemacht, das machen wir doch schon alles. Das ist viel einfacher, als zu sagen, ah, okay, ich überlege mal, ich gehe mal in mich, ich versuche das mal zu verstehen. Das ist ein viel längerer Prozess und das ist natürlich viel, viel, viel schwieriger.
Ich denke mal, zum Beispiel jetzt bei mir hat ja auch ganz viel einfach mit, ich sag mal, Unwissenheit zu tun. Also mancher Sachen ist man sich jetzt einfach gar nicht bewusst, denkt sich da auch gar nichts Böses bei. Wie jetzt zum Beispiel Stichwort Alter hätte ich jetzt überhaupt nicht irgendwie mit Diskriminierung in Verbindung gebracht oder so. Wenn ich jetzt in einer Firma als Chef, als führungsverantwortliche Person sage, okay, ne, wie auch immer ich jetzt persönlich zu dem Thema stehe, aber ich möchte das trotzdem irgendwie angehen, dem eine Chance geben, mich mal mit auseinandersetzen. Vielleicht ändere ich ja sogar meine Meinung oder was auch immer. Dann ist das ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, sich dem Thema zu nähern. Also ich sehe das immer so ein bisschen mit der Köder, der Wurm, der muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also selbst wenn ich jetzt vielleicht als Chefin, als Chef, als Führungskraft irgendwie denke, ach, komm, ne, machen wir gar nicht mal so viel Aufhebens rum. Aber vielleicht vertue ich mir dadurch irgendwie eine Spitzenkraft, die ich vielleicht einstellen könnte, oder einen Kunde, der sagt, ach nee, komm, die, ne? So, das heißt also, auch wenn ich vielleicht selber da eher, ja, wie soll ich sagen, unsensibel bin oder da vielleicht so gar kein Gespür für habe, hat es ja trotzdem vielleicht einen gewissen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und wie würde ich mich dem jetzt annähern, wenn ich jetzt sage, okay, ich höre da jetzt quasi so, nein, nicht zum ersten Mal von, aber so die Idee, ach ja, das könnte ja auch einen Benefit haben, wie gehe ich denn das jetzt an?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde vielleicht mal anfangen zu sagen, also ich glaube, grundsätzlich kannst du eigentlich davon ausgehen, dass in deiner Belegschaft alle Personen, wenn du genauer reinhörst, irgendwo ein Thema haben, sage ich mal. Sei es jetzt, dass sich jemand aufgrund des Alters vielleicht nicht ausreichend gesehen fühlt oder gern mehr Verantwortung übernehmen würde. Sei es, dass es vielleicht aufgrund des Geschlechtes ist oder. Ich würde immer damit anfangen, mir jemanden zu holen, der sich mit dem Thema auskennt. Weil es gar nicht so einfach ist, das anzufangen, wenn man selber gar nicht so tief drin ist im Thema. Das birgt auch immer dann gewisse Gefahren sozusagen. Aha. Es ist immer gut, sich jemanden zu holen, der mal schaut, der auch mal mit eure Strukturen analysiert. Mal schaut, wie macht ihr eigentlich Dinge? Worauf achtet ihr eigentlich? Wie stellt ihr ein? Wie arbeitet ihr miteinander? Wie sind eure Strukturen? Ne? Je nachdem, wie groß oder wie klein auch das Unternehmen ist. Es ist immer überall was zu tun und man kann immer Dinge besser machen. Aha. Die Frage ist zum Beispiel auch, gerade wenn du jetzt sagst, wir als ein kleineres Unternehmen, wenn wir jetzt rekrutieren, wie rekrutiert ihr denn? Wie ist denn eure Ausschreibung ausgeschrieben? Wie präsentiert ihr euch und wen zieht das eigentlich an? Was seid ihr für ein Team? Also würde sich zum Beispiel eine Person of Color angesprochen fühlen von euren Anzeigen und von den Bildern, die ihr repräsentiert. Also sich allein solche Dinge mal zu fragen. Oder ein Mensch mit einer Behinderung. Mhm. Wie würde sich die Person würde die Person sich angesprochen fühlen? Seid ihr als Unternehmen überhaupt aufgestellt, jemanden mit einer Behinderung einzustellen?
Ja.
Und da bin ich jetzt nicht, zum Beispiel nicht nur bei der, ein klassisches Bild ist immer Rollstuhlfahrerin, aber kann ja auch eine ganz andere Form der Behinderung sein. Ne? Ja. Seid ihr da, habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Also all solche Themen.
Ja. Siehst,
der Blumenstrauß ist groß. Aber irgendwo, es gibt immer einen Punkt, wo man anfangen kann. Man muss nicht sofort alles auf einmal machen.
Aber jetzt, ne, wo du zum Beispiel sagst, bei uns in der Firma, ne, also für alle, die das hören, wir suchen ja auch immer nette Kolleginnen und Kollegen. Bei uns ist das zum Beispiel überhaupt kein Thema. Also ne, People of Color, das ist mir vollkommen gleichgültig. Ne? Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum, ne? oder ob der Bewerber jetzt 25 oder 55 ist oder so. Man muss ja immer gucken, was hat der für eine Superkraft, was hat der für eine Qualifikation, für welche Stelle suche ich den? So, vielleicht brauche ich bei einer Stelle einen mit mehr Lebenserfahrung oder ja, aber das sind zum Beispiel alles Dinge, die bei uns in der Firma völlig überhaupt kein Thema wären. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum. Ne? People, Color, Alter, auch zum Beispiel Behinderung oder so, da wir ja im Prinzip 100% remote arbeiten, also sie kann ja arbeiten, wo, wie auch immer, er will selbst im ne, liegen ja. Oder so, oder wir haben ja auch Sachen, ne, du könntest ja auch genauso gut blind sein oder was auch immer, also das würde mich jetzt alles, also mich jetzt persönlich überhaupt nicht aufhalten. Also ich würde mich da ja tatsächlich erstmal um die Skills gucken, wie gut matchen die Skills auf die Stelle, so und dann sieht man irgendwann weiter. Aber ne, gerade diese Sachen, aber das ist wahrscheinlich dieses mangelnde Bewusstsein oder so, ne, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum. Aber dementsprechend kommunizieren wir das aber auch nicht klar nach außen. Das heißt, wenn wir denn jetzt irgendwo rekrutieren oder irgendwas sagen, ne, denkt unter Umständen natürlich einer, der das sieht von außen, dass das vielleicht bei uns ein Thema ist. Und weil wir es halt nicht explizit dazu sagen, könnte er sich dadurch schon ausgeschlossen fühlen?
Richtig, genau. Also der Punkt ist ja immer, oder das zu sagen, es ist bei uns kein Thema, ist genau sozusagen der Fehler, wenn ich das so sagen darf. Weil für dich ist es kein Thema, aber für die anderen Menschen ist es ein Thema. Und wenn du es nicht wahrnimmst, du sagst, du nimmst es nicht wahr oder du siehst es nicht, das stimmt nicht. Du nimmst es wahr und du siehst es unterbewusst. Und wir haben alle unsere Biases, also wir sind alle geprägt von dem, wie wir aufgewachsen, sozialisiert sind in der Welt, in der wir leben. Und das kommt einher mit gewissen Vorstellungen, die ganz unbewusst dir ins Gehirn ploppen. Da gibt es ganz wundervolle Übungen auch dazu, dass in der Regel, wenn ich dir jetzt einzelne Begriffe zuwerfe und sage, was siehst du, dann wirst du allein schon bestimmte Geschlechter oder bestimmte Beschreibungen wählen, weil das eben so ist, wie du aufgewachsen bist. Und das Gleiche passiert aber auch, wenn du Lebensläufe liest oder wenn du allein schon eine Stellenausschreibung schreibst, dann suchst du ein bestimmtes Skillset, aber du hast schon eine bestimmte Vorstellung von dem Werdegang der Person. Dann bist du aber schon gar nicht mehr offen dafür, dass es vielleicht eine Person gibt, die dieses Skillset hat, die aber nicht den Werdegang hat, den ihr sozusagen für den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Standard-Werdegang wahrnehmt. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist zum Beispiel ein Riesenthema in Deutschland auf jeden Fall, vom was ist eigentlich anerkannt als Ausbildungsweg. Ne? Wir sind immer noch fokussiert auf Abitur, Studium. Und wenn jemand einen zweiten Bildungsweg gewählt hat und vielleicht mit Mitte 30 nochmal studiert hat, dann fehlt dem Berufserfahrung der Person, weil hat ja nochmal studiert. Ne? Also das sind alles so Dinge, die irgendwie vorgeprägt sind. Oder das ist bei uns im Unternehmen zum Beispiel auch ein Riesenthema. Wir sind sehr akademisch. Ich weiß gar nicht, ob das zwingend notwendig ist für alle Stellen, die da sind. Aber es ist halt so. Es wurde irgendwann mal so definiert. Und das wieder aufzubrechen, ist wahnsinnig schwierig. Also zu hinterfragen, muss wirklich eine Person, die diese bestimmte Stelle ausfüllen soll, muss die wirklich was studiert haben oder reicht eine Berufsausbildung? Was ist denn aber eine anerkannte Berufsausbildung? Ne? Erkennen wir die auch an, wenn die vielleicht aus Syrien stammt und eben nicht und wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können, was da ausgebildet wurde? Ne? Wie kann ich das eigentlich abfragen?
Ja.
Diese Offenheit, sich selbst zu generieren, schon wenn man sich überlegt, was brauche ich denn für eine Person, die macht was.
Ja, okay. Wenn ich das jetzt für mich mal ganz konkret übertrage, also wir suchen, wie gesagt, immer gute Leute, ob es jetzt im Vertrieb ist, ob es im Backoffice ist, natürlich für die Schulungen, Experten und so weiter. Wie kann ich denn jetzt korrekt formulieren, quasi, dass wir für alles offen sind oder keine Ausschlüsse oder wie auch immer haben. Also gerade auch, wenn es darum geht, Experten zu finden, die jetzt quasi ja im stillen Kämmerchen für sich irgendwas entwickeln, programmieren oder so. Also, da ist es ja wirklich egal, also von Behinderung bis irgendwas. Und ob der das mit 20 oder mit 50 programmiert, ob der das im Stehen, Sitzen, Liegen macht oder so. Für uns wäre es egal. Aber wie kann ich das jetzt glücklich formulieren?
Du kannst, man kann, es gibt natürlich immer, das kennen wir alle, diese Disclaimer unter den Stellenausschreibungen, ne, die irgendwie sagen, Menschen mit einer Behinderung, Menschen aus jeglichen Herkünften und so weiter und so fort sind bei uns willkommen oder wir freuen uns auf Bewerbungen von. Das ist die eine Sache, das ist einfach. Ne? Den kann ich mir irgendwo aus dem Internet rauskopieren, da drunter setzen. Ist immer eine gute Sache, weil signalisiert eine gewisse Offenheit. Die andere Sache ist, wie schreibe ich denn eine Stellenausschreibung und welche Wörter stehen da drin? Weil das macht einen Unterschied, wer sich davon angesprochen fühlt. Also benutze ich zum Beispiel eine geschlechtergerechte Sprache oder mache ich es mir einfach und setze MWD in Klammern dahinter? Also sage ich, suche einen Softwareentwickler, MWD. Oder suche ich eine Softwareentwicklerin? Und das macht schon was in den Köpfen, wer sich angesprochen fühlt. Und dann kannst du es runterbrechen, zum Beispiel auch auf den Anspruch. Ne? Bei uns ist immer ein Thema, schreibe ich sowas wie häufige Dienstreisen werden vorausgesetzt? Vielleicht jetzt nicht so ansprechend für Eltern mit kleineren Kindern. Also einmal kurz überlegen, wie häufig sind denn die Dienstreisen und wie vorausgesetzt sind die denn? Oder schreibe ich vielleicht eine Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen oder regelmäßigen Dienstreisen oder wie auch immer. Also wie formuliere ich das, dass es offener klingt? Mhm. Oder auch, wenn du an bestimmte Skillsets denkst. Ne? Es gibt natürlich gerade so schöne Adjektive, die Sachen beschreiben, die eher männlich geprägt sind oder die eher weiblich geprägt sind oder die auch kulturell geprägt sind, ne? Wo wir teilweise sehr deutsch sind, wenn man sagt, man braucht jemanden, der besonders gewissenhaft und besonders ordentlich. Also das sind alles so Begriffe, die schreibt man, reproduziert es auch immer wieder. Das sind aber Begriffe, wo sich ganz viele Menschen gar nicht wiederfinden, weil das in deren kultureller Prägung oder Herkunft einfach kein Ding ist. Ne, das ist nicht wichtig. Und dann fragt man sich, kann ich das eigentlich? Und auch, wie viele von den Kompetenzen, die ich abfrage, sind zwingend erforderlich und wie viele sind wünschenswert?
Ja.
Weil es gibt ganz viele Studien, die dir zum Beispiel zeigen, dass sich Frauen in der Regel auf Stellen nur bewerben, wenn sie 100% der Kompetenzen erfüllen. Männer, wenn sie, ich glaube, 30 oder 40% der Kompetenzen erfüllen. Dann macht es einen Unterschied, sind die wünschenswert oder sind die zwingend erforderlich? Was ist denn zwingend? Was brauche ich denn wirklich? Und wo habe ich Spielraum?
Aber man sollte ja aber trotzdem das Ganze immer noch transparent und ehrlich beschreiben.
Auf jeden
also
Fall.
Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden für Seminare suchen, jemand, der für uns Seminare gibt, in Präsenz, so dann heißt das ja unter Umständen Sonntagabend Anreise irgendwo im Hotel, Freitagabend kommt er zurück und war zwischendurch schon in zwei verschiedenen Städten, in zwei verschiedenen Hotels, hat in 5 Tagen schon in drei verschiedenen Betten geschlafen und so weiter. Das kann ich ja nicht schönreden. Also da muss ich ja wirklich sagen, wir suchen jemanden für kontinuierliche Präsenzveranstaltungen, umfangreiche Reisetätigkeit und so weiter. Klar, also.
Genau. Aber wie flexibel ist denn die Reisetätigkeit? Kann die Person, hat die ein Mitspracherecht, wann das stattfindet? Oder sagst du das und sagst dann, du musst jetzt an den und den Tagen im Jahr reisen?
Naja, schlussendlich ergibt sich aus Angebot und Nachfrage. Das heißt, die Kunden haben einen Schulungsbedarf. Wir haben dann den Trainer, die Trainerin. So, und irgendwie muss die Person da ja hinkommen. So.
Genau.
Und natürlich muss dann Termin gefunden werden. Wenn der jetzt natürlich sagt oder sie sagt, also an dem Tag kann ich nicht, da hat, ne, weiß ich, Kindergeburtstag oder was auch immer. Klar, dann wird man das irgendwie mit dem Kunden auch absprechen können. Aber ich kann natürlich nicht von 200 Arbeitstagen mir 190 dann selber aussuchen.
Nein, natürlich nicht, genau. Aber die Frage ist ja immer so ein bisschen, was traust du auch den Leuten selber zu regeln und was sind Wahrnehmungen? Ne? Wenn du jetzt das, was du beschreibst, ist ja vielleicht etwas, was eine andere Person als so, ja klar ist das so, das ist ja normal, ich bin ja Trainerin, natürlich ist das mein Job, steht außer Frage. Die Person könnte aber unter ständigen Dienstreisen verstehen, man ist nur noch im Urlaub zu Hause. Ne? Also das ist, wer versteht was wie. Und diese Antizipation von, was schreibe ich auf und wie kommt das an bei einem Leser, einer Leserin oder einem Bewerberin, das ist ganz spannend zu überlegen. Also sich mal so ein Mühe mehr Gedanken drüber zu machen, wen will ich eigentlich erreichen und wie kann ich mehr Offenheit darstellen,
ja.
Zum Beispiel. Und dann ist der nächste Schritt, neben dem, was ich eigentlich aufschreibe, ist natürlich auch, wie gehe ich an so eine Rekrutierung ran? Also wie nehme ich die Menschen wahr, die ich vor mir sitzen habe? Und wie bewerte ich das auch, ne? Wen ich da vor mir sitzen habe?
Das ist ja wirklich super spannend, weil gerade Fachkräftemangel ist ja in aller Munde. Wir haben ja auch viele Kunden bei uns, die Rekrutierer, Headhunter, Personalvermittler und so weiter sind. Vielleicht ist das ja schon, ne, ein ganz spannender Hinweis, wo man ja auch, sagen wir mal, ohne große Kosten einfach nur durch geschickt gewählte Worte was machen kann. Du hast vorhin noch mal gesagt, man soll sich Hilfe dazu holen. Jetzt bist du ja fest angestellt, das heißt, dich kann man nicht einfach buchen. Was mache ich da? Gebe ich jetzt bei Google ein, Diversitätsmanagerin, und dann finde ich schon wen? Oder?
Ich würde sagen, ja. Also wenn es gibt eine große Bandbreite an TrainerInnen, an BeraterInnen da draußen. Ich glaube, wenn man das entsprechend eingibt als Diversitätsmanagement oder Beratung Diversität, dann wird man Menschen finden, die bereit sind.
Ja, vielleicht auch, wer das Ganze selber im Angebot hat, also wer sich jetzt als Diversitätsmanagerin, Manager angesprochen fühlt, kann ja mal seinen Link in die Kommentare schreiben. Ne, wir haben da nichts mit zu tun, aber vielleicht, ne, kann man ja untereinander sich da schon was vermitteln. Ich würde jetzt nochmal den Bogen spannen zu unseren Themen, weswegen ich natürlich auch da so drauf angesprungen war, weil du ja gleich ganz konkrete Hinweise zu Teams hattest, was man da machen kann. Ja. So, und gerade bei unseren Zuhörern ist ja nun Teams ja das Tool, was ständig geöffnet ist, also feuerfrei.
Genau, KI und das, wie wir arbeiten, ist natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil. Ne? Das bietet super viele Chancen, hat aber natürlich auch viele Risiken. Und Microsoft ist tatsächlich sehr, für ein so großes Unternehmen, sehr sensibel. Und die versuchen sehr viel zu machen und sich immer weiter zu verbessern. Mhm. Die hatten tatsächlich auch Diskriminierungsfälle, aus denen, glaube ich, ganz viel hervorgegangen ist intern im Unternehmen, aus denen dann all diese Dinge auch hervorgegangen sind. Zum Beispiel, als ganz konkretes Beispiel, bei Teams kann man jetzt, ich glaube noch gar nicht so lang, zumindest bei uns noch gar nicht so lang, sein Pronomen einstellen. Das heißt, man kann, das kannst du gleich besser erklären, als ich das kann, ich habe auch lange gesucht, man kann einstellen, wie man angesprochen werden möchte, ob als she, her oder he, him oder they, them. Also man kann sein Pronomen einstellen, was ich großartig finde, dass Teams das inzwischen ermöglicht.
Also zum einen natürlich aus Diversitätsgeschichten und so weiter, aber ich glaube auch aus ganz banalen Überlegungen, weil du ja bei vielen Vornamen, gerade im internationalen Umfeld oder so, ja auch gar nicht weißt, ne? Ist das jetzt Männlein, Weiblein, wie schreibt man die am geschicktesten an, beziehungsweise jetzt auf Diversität übertragen, wie würden sie gerne angeschrieben oder angesprochen werden? Genau, jetzt der technische Part, also der technische Mehrwert für alle, die zuhören. Du kannst nicht einfach in Teams irgendwo auf deinen Namen klicken und dann ein Pronomen oder so hinterlegen, das klappt nicht, sondern du musst wirklich über die IT, also die Firma muss in den 365-Einstellungen, also wirklich im Admin-Center einmal rein. Und dann kannst du aber direkt im Admin-Center oben im Suchfeld nach den Pronomen suchen. Dann kommst du an die Systemeinstellung, wo du Pronomen aktivieren kannst. Also du musst es bewusst einschalten für die Firma, für den Tenant. Und danach können dann die einzelnen Leute am Arbeitsplatz über das Teams-Profil das einstellen. Das heißt, wenn das freigegeben wurde innerhalb der Firma, dann kannst du in Teams oben auf dein Bildchen klicken und dann hast du da auch technisch dann die Möglichkeit, ein Pronomen zu hinterlegen, aber vorher erst freigeben. Ja, das ist zum Beispiel ein total cooler Hinweis. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare oder so reinschreiben, ob euch das bewusst war. Also ob das, also wer weiß denn schon, dass das überhaupt geht? Von denen, die wissen, dass es überhaupt geht, wer schaltet das denn ein und wo wird das wirklich genutzt und kommuniziert? Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nicht so wahnsinnig verbreitet ist.
Nee, ist es glaube ich wirklich nicht. Und vielleicht, weil ich schon, ich nehme mal vorweg, ich ahne, es wird die Frage kommen, warum soll ich das denn eigentlich machen? Das eine Thema hast du schon angesprochen, es ist natürlich im internationalen Kontext super, weil wir aus unserer deutschen Sozialisierung heraus nicht immer wissen, ist ein Vorname, der da steht, männlich, weiblich oder divers. Und es erleichtert natürlich schon, gerade wenn man auch kein Bild sieht oder die Leute ein Kornfeld als Bild gewählt haben, erleichtert es schon, die Personen anzusprechen, gerade in einem größeren Unternehmen, wenn man nicht so genau weiß, das erste Mal Kontakt mit der Person, wie schreibe ich sie denn an? Das ist der eine Punkt, ne? Also diese pragmatische Seite, kann man eigentlich Namen, Geschlechtern zuordnen. Und die andere Seite ist die Seite, das, was wir im Diversitätsmanagement als Allyship bezeichnen. Da geht es darum, dass Personen, die sich entweder nicht dem Geschlecht zugeordnet fühlen, was ihr Name vorgibt, oder Personen, die sich gar keinem Geschlecht zugeordnet fühlen, aber einen Namen haben, der zugeordnet wird, dass die unterstützt werden. In dem Moment, wo nur in Anführungsstrichen die Personen, auf die das zutrifft, diese Funktion benutzen, sind die ja sofort, haben die sofort so ein Spotlight, ne? Sofort so, aha, das ist anders. Wenn das aber alle Personen machen und das einfach etwas Normales ist, dann gibt es kein Spotlight mehr auf irgendwen und dann hat man es geschafft, alle zu inkludieren und alle fühlen sich zugehörig und niemand ist mehr gesondert herausgestellt. Mhm. Plus, ich weiß ja auch nicht, ob mein Name für alle immer erkenntlich als, ich identifiziere mich als Frau, als weiblich empfunden wird von allen Beteiligten. Vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt Janinas, die männlich sind. Weiß ich nicht, aber könnte ja sein.
Wenn ich das jetzt so als Firma mir überlege, ich könnte mir also auch gut vorstellen, dass da so manch einer sagt, sorry, das ist, ne, das haben wir nicht oder das ist so weit hergeholt, wir haben hier ganz normale, also ich, Muttis und Papis und so, bei uns ist das alles eindeutig. Meinst du, wenn man das offener angehen würde, dass da vielleicht doch mehr zum Vorschein käme, als einem vielleicht jetzt so als Chefin, als Chef bewusst ist?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Das sind alles so kleine Mechanismen, die dazu führen, dass sich die Personen zugehöriger fühlen und sich auch willkommener oder wohler damit fühlen, sich zu öffnen und darüber zu sprechen.
Kannst du ungefähr, gibt es da Daten drüber, wie viele Personen das sind? Das wären ja jetzt in einer 1000-Personen-Firma ja nicht die Hälfte oder so, sondern es werden ja kleinste Prozentzahlen wahrscheinlich sein.
Nee, so viele sind es nicht, aber es sind auch mehr, als man meint tatsächlich. Ja. Es gibt natürlich deutschlandweite Statistiken, ist jetzt so ein bisschen auch die Frage, wen man da betrachtet. Also man sagt schon so 1-2% der Bevölkerung, beziehungsweise teilweise sind die Zahlen auch höher, je nachdem, welche Gruppen man einschließt und wie man es betrachtet. Das ist aber im Grunde auch egal, wie viele es sind. Selbst wenn du nur eine Person in einem Unternehmen hast und der Person, die kannst du damit unterstützen. Dann ist die Welt ein Stück besser in meinen Augen. Weil wenn du diese eine Person wärst, dann würdest du dich auch freuen, wenn man dich unterstützen würde.
Ja klar, natürlich gewinnst du sie, bindest die, ne? So genau. Bist motivierter, genau. Arbeitskraft ist engagierter. Die Frage ist, was ist mit den 99-98% der anderen? Wie kriegt man das jetzt hin, dass die da auch Bock drauf haben und das gut finden und sagen, dass, hey, das ist okay, das mache ich mit und nicht schon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schon genervt die Augen verdrehen und sagen, oh komm, ne, wenn wir damit jetzt noch anfangen und so, ne, wie hole ich die ab?
Mit dem tatsächlich diesem Allyship-Argument, finde, würde ich immer sagen, also okay. Denen schon klar zu sagen, es ist doch für dich keine Hürde. Also du bist in deiner geschlechtlichen Identität klar. Das heißt, für dich ist es eigentlich gar nicht schwierig oder problematisch, das hinter deinen Namen zu setzen. Du kannst aber andere damit unterstützen. Und du kannst auch, wenn du im internationalen Kontext arbeitest, direkt klären, wie du angesprochen möchtest. Mhm. Es stört dich aber gar nicht. Und es stört auch sonst, es ist da, es hilft eigentlich nur und es macht eigentlich nichts kaputt, im Gegenteil sogar. Mhm. Und ich glaube, mit der Erklärung, über die wir hier reden, warum das sinnvoll ist, das zu tun, kann man schon sehr viele abholen. Diejenigen, die jetzt sagen, brauche ich alles nicht, ist alles Schwachsinn, will ich alles nicht, die gibt es natürlich auch. Und da ist natürlich schon beim ich sag mal, ne, sind wir wieder beim Thema lebenslanges Lernen, man wird niemanden zwingen können. Man kann und man sollte versuchen zu überzeugen mit den genannten Argumenten. Erzwingen, glaube ich, hilft in dem Fall wenig. Man kann aber natürlich als Unternehmen auch hergehen und sagen, wir haben diese Funktion jetzt eingeschaltet, bitte benutzt sie alle. Also man kann schon einen Aufruf starten und sagen, hey, wir fänden das super von Arbeitgeberseite oder von Führungskraftseite, wie auch groß auch immer die Unternehmen sind, wenn ihr das alle macht, aus den und den Gründen. Und dann ist es natürlich schon auch ein Anreiz, ne, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, ah ja, okay, wenn Chefin sagt, ich soll das mal machen, dann mache ich das mal. Und dann schafft man natürlich schon eine gewisse breiteres Spektrum, sage ich mal. Und dann wird es irgendwann zur Normalität.
Ich meine, gut, jetzt ne, ein Pronomen irgendwo auszufüllen. Früher hast du im Formular auch angekreuzt, genau. Herr, Frau, Firma genau. Oder irgendwas. So, das kann man ja argumentieren. Aber jetzt ne, genderst du ja auch recht aktiv, wie ich gerade in unserem Gespräch hier merke. Also die ne, KollegInnen und so weiter. Da werden natürlich viele aussteigen, ne, die dann sagen, also wenn ich jetzt ne, so spreche, ich kann ja, ne, wenn ich jetzt sage, unsere KundInnen rufen bei der KundInnen-Hotline an, dort werden sie von unseren MitarbeiterInnen betreut und dann wird ein Termin mit den AußendienstlerInnen vereinbart. So, da kriegst du ja irgendwann kein Satz mehr gesprochen. Wie wichtig ist das Thema? Also da, ne, das ist ja auch sehr polarisiert. Gibt es ja auch viele Persönlichkeiten, die sagen, hey, komm, lass Sprache sein. Ist das, wie geht dir das Thema an?
Es ist ein absolut polarisierendes Thema, da hast du recht. So, spaltet sich das Land sozusagen. Ich persönlich finde es schon sehr wichtig, weil ich glaube, es macht was mit den Menschen. Man fühlt sich anders angesprochen. Also wenn der Bundeskanzler, der es ja regelmäßig versucht, dann wieder sagt, liebe Bürger und Bürger. also ich sitze da schon und denke mir, gut, ich bin also nicht gemeint. Auch wenn er es versucht natürlich. Ja. Das macht tatsächlich was in den Köpfen und es macht was mit den Personen, um die es geht. Ne? Ich sag mal, du fühlst dich immer angesprochen, wenn die Bürger genannt sind und die Kundendienstler, viele andere aber nicht. Und ich glaube, das ist ein Prozess des Wandels dauert wahnsinnig lange. Und wir sind schon sehr weit gekommen und wir werden auch, ne, das wird auch weitergehen sozusagen. Bei uns im Unternehmen ist es schon relativ organisch. Wir haben da jetzt keine ganz offizielle Richtlinie dazu, aber es gibt schon es gibt tatsächlich ganz viele Richtlinien in ganz vielen Abteilungen in dem Unternehmen. Und es wird schon relativ konsequent gemacht. Also von der Unternehmenskommunikation wird auf jeden Fall mit Sternchen gegendert. Ich mache das sowieso in allem, was ich tue. Die allermeisten machen das tatsächlich.
Ja, aber ich denke mal, du kriegst bis zu einem gewissen Punkt, kriegst du die Leute abgeholt, dass sie sagen, ja, ist okay, ein Pronomen bei Teams einstellen, sehe ich ein, genau. Ne, Emojis in verschiedenen Schattierungen und so weiter, bin ich fein mit und so. So, aber irgendwann kommt so die letzten paar Prozent, so da, wo es dann für einige irgendwann ne, sich übergriffig oder einmischend oder bevormundend anfühlt. So, und ich glaube, dass man da ganz viel dann, ne, wie du schon sagst, polarisiert, spaltet und so. So, und ganz viele Leute, die bis zu einem gewissen Punkt echt dabei waren und sagen, hey, bin ich fein mit, mach ich, die dann auf einmal irgendwie, weil man dann zu viel will, dann irgendwann zurückrufen und sagen, nee, komm, jetzt bin ich raus. Ne? Jetzt bis hierhin fand ich es okay, aber ab jetzt ist irgendwie zu viel. Also ich glaube, das ist auch so ein Fingerspitzengefühl, wie man das dosiert. Ne? Also bis wohin man geht, welche Schritte man macht und ab wo man vielleicht auch einfach mal so ein Status quo mal lässt, dass sich alle ran gewöhnen, bevor man dann wieder den nächsten Schritt macht. Ne?
Genau, also das glaube ich ist schon wichtig zu wissen, ne? Dass man den Bereich, in dem man arbeitet, gut kennt und ungefähr abschätzen kann, was funktioniert, ne? Was funktioniert auch nicht, wie weit kann ich gehen, wo übertreibe ich es, in Anführungsstrichen, weil ich persönlich glaube, es gibt eigentlich kein Übertreiben, aber es bringt ja auch nichts, wenn ich die Leute wieder verliere und wenn genau das passiert, was du beschrieben hast. Und so Wandelprozesse sind langsam und sie gehen Schritt für Schritt. Wichtig ist nur, dass man sie Schritt für Schritt geht und nicht irgendwann stehen bleibt oder irgendwann aufgibt, weil es zu lange dauert. Das wäre sozusagen das oder mein Plädoyer an der Stelle. Ne? Nicht, also Schritt für Schritt weitergehen, auch wenn es mal nicht weitergeht. Sich nicht entmutigen lassen von denen, die sagen, ist doch alles Quatsch. Ja.
Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort für diesen Abschnitt hier. Wir machen natürlich gleich weiter mit meinen Sandmann-Standardfragen. Aber ich würde sagen, wir lassen das Thema jetzt an der Stelle hier erstmal so sein und machen jetzt weiter.
Hey, und wenn du jetzt denkst, in dem Team, da wäre ich auch gerne als Trainerin, als Trainer unterwegs, ja, dann melde dich doch. Und zwar dann, wenn du in der Microsoft 365 Welt fit bist. Natürlich nicht vollumfänglich. Vielleicht bist du der, der sagt, ich mache die wissenschaftlichen Dokumente in Word. Vielleicht bist du der, der in Power BI eskaliert. Vielleicht bist du der, der To-Do und Planner macht. Also, wenn du in der 365 Welt als Trainerin, als Trainer unterwegs bist, dann melde dich doch mal bei uns. Vielleicht bist du ja schneller im Team, als wir dachten. Ich freue mich drauf.
Kommen wir jetzt zum nächsten Teil oder zum zweiten Teil dieses Podcasts, und zwar dem, den wir immer so ähnlich gestalten wollen. Und zwar hat mir mein Team mal so drei Begriffe aufgeschrieben, die weder du noch ich jetzt kennen. Und jetzt gucken wir uns die mal an, was uns dazu einfällt. Alter, seid ihr. Das ist gut. Stichwort Dating-App. Diversität und Dating-App. Das ist doch... Ja, reagier du mal.
Spannende Frage. Wirklich spannende Frage. Ich muss gestehen, ich habe noch nie eine Dating-App genutzt. Ich habe sie mir mal angeschaut, aus reiner Neugierde. Ich mich direkt als nicht-Digital-Native geoutet. Ne? spannende Frage. Also hat, glaube ich, wahnsinnig viele Komponenten. Könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen, von Bildern, von der Psychologie dahinter, von wer präsentiert sich eigentlich wie viel kann man auch verschönern sozusagen im eigenen Profil, wie kommt das an, wer macht das eigentlich, um gemocht zu werden und so weiter und so fort, aber auch über, also ich glaube Dating-Apps, gerade die, wo man ne, swiped und Bilder weiterklickt, die haben ja wahnsinnig viel zu tun mit Biases, also mit Voreingenommenheit. Ne? Ich sehe ein Bild und sage sofort innerhalb einer Sekunde, mag ich oder mag ich nicht. Ja. Und da kommt ja überhaupt gar kein bewusstes Wahrnehmen zustande. Das ist alles unbewusst. Ne? Warum mag ich diese Person nicht? Irgendwie, da kommt alles rein, was wir unterbewusst irgendwie gelernt und erlernt haben. Alles an Biases und an...
Aber du hast doch vorhin 7 Sachen aufgezählt. Genau. Ne? Ich glaube, das sind genau die, die du in der Dating-App als erstes musst du Geschlecht. Dann brauchst du irgendwie das Alter, dann machst du dir doch Gedanken um Nationalität, Sprache. Also im Prinzip ist das nicht schon, das fast das, nein, nicht das Gegenteil, aber wow, ne?
Ja und nein. Also die, wo du nur auf ein Bild guckst, da hast du natürlich immer nur die Dimensionen, die sichtbar sind. Ganz viele Dimensionen sind nicht sichtbar. Ja. Eine Herkunft, eine ethnische Herkunft ist nicht sichtbar, eine soziale Herkunft ist überhaupt nicht sichtbar.
Ja.
Ein Alter, kommt auf die Person drauf an, mal mehr, mal weniger sichtbar. Eine Behinderung ist auch nicht zwingend sichtbar. Mhm. Also all diese Dimensionen sind gar nicht unbedingt sichtbar, aber ich habe trotzdem sofort eine vorgefertigte Meinung von den paar Fakten, die ich da habe. Und wenn es die Meinung ist von, da steht die Person ist 22, die sieht aber aus wie Mitte 40, vielleicht ist es korrekt, vielleicht aber auch nicht. Also ich habe ja sofort Assoziationen, die ausgelöst werden.
Ja. Ja gut, das ist jetzt bei der App mit den Bildern. Aber genau. Wenn du jetzt so normales Dating-Profil, ich kenne mich da auch nicht mit aus, aber ne, ich könnte mir vorstellen, das Erste, was du ja mal sagst, ist, ich bin ein Mann und suche eine Frau. So, genau. Ne? Und ich, also ne, er sucht sie und so weiter. So als nächstes würde man ja sagen, so, ich bin 48, ich suche von bis, ich bin, ne, so, ne, weiß ich nicht, 1,80, ich suche bis, ne, 1,70 oder so. Also genau die Dinge, die wir ja ne, vorhin gesagt haben, also genau andersrum quasi als im Bewerbungsprozess, wo man sagt, am besten weiß ich gar nicht, was für ein Geschlecht, was für ein Alter, was für eine Herkunft, alles ne? Anonymisiert, randomisiert, genau. Wirklich nur die reine Skillset und dann die Entscheidung treffen. Hier wäre es quasi genau andersrum.
Genau, wobei natürlich so Dating-Apps, glaube ich, auch vielen Communities durchaus geholfen haben. Also es gibt ja zum Beispiel spezifische Dating-Apps für homosexuelle Personen, die sich dann innerhalb dieser App natürlich irgendwie mit Personen treffen können und andere Personen finden können, die sich aber damit ja nicht automatisch irgendwo in irgendeinem Club outen müssen und unter Umständen irgendwie entweder angesprochen werden oder jemanden ansprechen, der sich gar nicht angesprochen fühlen möchte. Also ich glaube, für viele Communities haben diese Dating-Apps durchaus vieles erleichtert oder es viel leichter gemacht, jemanden kennenzulernen, als in einer Welt, die ja voll ist auch von Vorurteilen.
Ja, und gerade weil es also ja wahrscheinlich auch diese Stecknadel im Heuhaufen, genau. Also wenn du in die Disco gehst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt genau gegenüber auch wirklich da findest im Real Life. Ne? Und über die App kannst du das natürlich dann, wow, cooles Stichwort, wollen wir uns nicht zu lange dran aufhängen. Zweites Stichwort, Frauenquote.
Auch immer ein gutes Thema. Da kann man auch stundenlang drüber sprechen auch ein polarisierendes Thema, glaube ich, generell Quoten, ob es jetzt zwingend Frauenquoten sind. Das ist für mich ganz persönlich so ein bisschen ein Thema, wo ich immer zu sagen würde, es ist ein notwendiges Übel. Aus fachlicher Perspektive und ja durchaus auch aus persönlicher Meinung heraus würde ich immer sagen, es ist eigentlich nicht gut, dass wir etwas erzwingen müssen. Mhm. Aber wir haben gelernt über Jahrzehnte, dass es organisch nicht funktioniert hat. Es hat sich nichts geändert ohne die Frauenquote. Mit der Frauenquote hat sich ganz viel geändert. Schöner wäre es gewesen, es hätte sich auch ohne eine festgelegte Quote etwas geändert. Also notwendiges Übel, aber hat viel Erfolg gebracht und hat sich somit selbst bestätigt,
okay.
Sozusagen, würde ich sagen.
Lass ich so stehen. Letztes Stichwort, Landleben.
Ja, fantastisch. wir leben auf dem Land, wir sind auf dem Land hier, auch in der Kiek-Seminarscheune heute. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, jetzt lebe ich wieder auf dem Land. Ich habe zwischendurch in allen möglichen Städten gelebt. Mich hat es immer zurückgezogen aufs Land. Man hat so unendlich viel mehr Freiraum und Möglichkeiten, habe ich das Gefühl, Dinge zu tun, zu gestalten, auch Raum zu haben tatsächlich. Also mir gibt es wahnsinnig viel Energie und auch, ich bin keine kreative Person, aber Kreativität. Inspiration ist vielleicht das richtige Wort, wenn ich rausgehen kann ins Grüne, wenn ich irgendwie, ich bin auch so ein Gartenmensch, gell? Ich gehe dann, mich erholen möchte, dann gehe ich irgendwelche Blumen einbuddeln oder Unkraut ausbuddeln oder so, Beikraut. Ich finde das Landleben fantastisch. Das ist auch so ein bisschen das, was wir ja hier versuchen mit der Kiek-Seminarscheune als Mehrwert zu generieren. Ne? Wir haben eine Scheune, ist ja schon ein ländliches Bauwerk, die wir umgenutzt haben, weil sie eben leer stand, weil wir keine Landwirtschaft mehr betreiben, auch schon lange nicht mehr betrieben wurde hier. Umgenutzt in einen Seminarraum und das aber verbunden mit, was ist denn hier anders? Was haben wir denn mehr als einen Seminarraum in der Stadt hat? Na, was wir mehr haben ist, du machst die Tür auf und du stehst im Grünen, du stehst unter Obstbäumen in der Streuobstwiese, du kannst dich da hinsetzen, du kannst auch draußen deinen Workshop machen, da ist der Platz für da. Ja. Es fühlt sich niemand davon gestört und es hat einen anderen Inspirationsfaktor, finde ich, als du gehst aus dem Seminarraum raus und stehst auf der Straße und kannst dich nicht mehr unterhalten, weil die Autos vorbeifahren und es ist zu laut. Ja,
ganz genau.
Das ist Landleben. Ich glaube, es ist unterschätzt.
Ja. Ich glaube, das Stichwort ist hier auch nicht ganz unbeabsichtigt aufgenommen worden. Ja, genau, wir sind ja hier in der Scheune so und das Erste, was mir hier schon auffällt, ist, du fährst hier direkt vor die Tür und trägst dein Geraffel rein. Ne? Woanders wärst du jetzt irgendwo in der Tiefgarage, dritte Untergeschoss und hättest schon fünfmal mit der Sackkarre losgemusst und hier kannst du einfach rein und rausgehen, kannst die Türen aufstehen lassen, du hast kein Auto. Ja, also sehe ich genauso. Ich lebe ja selber auch auf dem Land. Solange da eine Gigabit-Internetversorgung aus der Wand kommt, ist Landleben was richtig Schönes. Ja, cool. Dann haben wir immer so ein paar, oder habe ich mir vorgenommen, in dem Podcast immer so ein paar Fragen zu stellen, die mich immer ganz besonders interessieren, weil wir haben ja hier nur so einen ganz kleinen Ausschnitt, wir unterhalten uns jetzt vielleicht ein Stündchen, aber da ist ja so viel mehr dahinter. Und was ich zum Beispiel Leute immer frage, gerade interessante Leute, erfolgreiche Leute, ist zum Beispiel immer, welches Buch oder Werk, Film oder so hat dir am meisten gegeben, dich am meisten geprägt? So. Und dann hört man natürlich immer von den finanziell Erfolgreichen, kommt dann irgendwann hier, was weiß ich, Wittstedt, Pur, der denke nach, werde reich oder wie sie alle heißen, der Nächste hat wieder dies oder das. Deswegen die Frage an dich, welches Buch, welches Werk hast du gelesen und sagst, wow, das hat einen riesen Impact auf mich?
Ja, es gibt natürlich irgendwie, ich würde sagen, es gibt ganz, ganz viele über den Weg, den man so gemacht hat im Leben. Eins über die letzten Jahre, was ich extrem faszinierend fand, war ein Buch, das nennt sich Invisible Women.
Okay.
Das ist im Grunde genommen ist dieses Buch voll von Statistiken, die aufzeigen, wo in der Welt Frauen eigentlich nicht stattfinden. Zum Beispiel in der Pharmaindustrie. Die meisten Medikamente werden entwickelt ausschließlich mit männlichen Testpersonen.
Okay.
Das heißt, die sind ganz oft zu hoch dosiert für Frauen. Airbags wurden entwickelt auf die Standardgröße und Statur eines Mannes.
Okay.
Das ist für Frauen durchaus gefährlich.
Ja.
Oder für kleinere Menschen, die nicht im Durchschnitt 1,70 irgendwie sind, was häufig Frauen sind. Und dieses Buch ist voller solcher Statistiken, die ich sowohl sehr erschreckend, aber auch sehr, sehr erhellend fand, sozusagen, dass es endlich mal ein Buch gibt, was das aufzeigt in einer Art und Weise, die, glaube ich, ja, sehr ansprechend ist und nicht mit so einem, ja, es ist gut lesbar.
So, ja,
das
super ist,
glaube ich, das, was ich sagen möchte.
Genau das meine ich nämlich, weil dieses Thema, wenn wir das jetzt erörtern wollten, wir könnten ja gar nicht die Tiefe abbilden, aber wer sagt, wow, ist das spannend, ja, ne, der kann es jetzt halt lesen und sich mit beschäftigen. Ich habe das auch mal gehört, was du gerade sagst, wegen Pharma oder so, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber dass irgendwie alle Tabletten und alles so von der Dosierung her immer auf einen 80 Kilo Mann sind. Ne?
Genau.
Und von da aus müsstest du es dir dann halt als Mann sowieso schon mal mit einem Dreisatz ja eigentlich rauf runterrechnen, ne? Und als Frau wieder anders. Ich weiß ja nicht, ob wir Pharma hier dabei haben als Zuhörer, könnt ihr gerne mal kommentieren, ob das bei euch auch so ist. Ja, cool. Dann nächste Frage. Was treibt dich an? Was ist deine Mission? Ich nehme an, du bist ja jetzt nicht Diversity Managerin geworden. Ja, gab halt gerade keinen anderen Job, sondern ich denke mal, da ist ja schon Mission, Passion dahinter.
Auf jeden Fall. Ich glaube, sonst kann man den Job auch gar nicht machen. Was treibt mich an? Also ich komme quasi aus der... wie fange ich an, das in Kürze zu sagen? Ich würde sagen, ich fand die Themen schon immer wichtig. Ich bin aufgewachsen und erzogen worden in, wie ich für die damalige Zeit sagen würde, sehr, sehr modern. Also ne, meine Eltern haben immer gesagt, geh deinen eigenen Weg, mach das, was du für richtig hältst, unabhängig davon, was die andere sagen. Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo meine Mutter war nicht dauerhaft zu Hause, im Gegenteil. Es hat mir nicht geschadet und ich habe das immer sehr bewundert, dass sie das durchgezogen hat. Und sie hat viele Widerstände erlebt in der damaligen Zeit. Und das hat mich, glaube ich, im Nachhinein schon sehr geprägt. Und hatte das Thema immer irgendwie auf dem Schirm, sage ich mal. Und bin über Jobs an der Uni damals und dann auch über das Studium selber mit den Themen immer weiter verwoben sozusagen. Aber am Ende ja tatsächlich auch was in die Richtung studiert. Ne? Heute kann man Diversity Management studieren, damals gab es das noch nicht. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also was mich antreibt, ist im Grunde genommen natürlich ein Gerechtigkeitssinn. Das klingt aber immer so platt, finde ich inzwischen. Mhm. Sondern dieses ein respektvolles Miteinander. Wie möchte ich, dass man mit mir umgeht? Wie möchte ich mit anderen umgehen? Und wie kann ich es schaffen, oder dazu beitragen, in einer Welt zu leben, wo alle irgendwie so miteinander umgehen, dass sich alle respektiert fühlen. Ne? Das finde ich wahnsinnig wichtig und ich finde, das geht auch durchaus immer mehr, also an der einen Stelle immer mehr verloren, an der anderen Stelle entsteht immer mehr Bewusstsein dafür.
Mhm.
Aber in einer Welt voller Krisen, voller Konflikte, finde ich, ist das was mich antreibt, ein sehr wichtiges Thema.
Wir hatten ja für ein Stichwort Spaltung, ne, so
genau.
Lager polarisieren und so, und wahrscheinlich genau das wahrscheinlich aufzulösen. Also wenn man es jetzt ganz platt sagen wollen würde, die Welt zu einem besseren, harmonischeren Ort zu machen, wo die Leute einfach vernünftig, respektvoll miteinander umgehen. Ja, edler kann, glaube ich, eine Mission nicht sein. Ja, cool. Dann, was ist das Geheimnis deines Erfolges? Also warum bist du jetzt da, wo du bist? Und ich meine, dieser, wie viele, 20.000 Menschen oder wie viele arbeiten in der Firma?
26.000
weltweit. So, da musst du ja auch erstmal hinkommen. Ne? So, was ist dein Erfolgsgeheimnis-Tipp?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Die einfache Antwort ist, glaube ich, sich selbst treu bleiben.
Okay.
Und sich nicht verbiegen für irgendeine Form von dem, was andere Menschen unter Karriere verstehen, sondern seinen Weg finden, seinen Weg gehen, oder ich bin meinen Weg gegangen und habe versucht, mir dabei selbst treu zu bleiben und auch mal die Ruhe zu bewahren, dass schon der nächste Schritt kommen wird, der dann der richtige ist, versus ja, Hauptsache irgendeinen Schritt gehen.
Beharrlichkeit.
die braucht man immer, glaube ich.
Ja, cool. Letzte Frage, natürlich wir wieder aus unserem technischen Office-Kontext heraus. Welches Tool oder Software, App, Gerät ist für dich so das Wichtigste im Alltag fürs mobile, fürs digitale Leben, ja. Arbeiten?
Also, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen, das, was für mich wirklich am die wichtigste App ist Google Maps. Was ich immer wieder erstaunlich finde, wie man auch verlernt, sich zurechtzufinden tatsächlich. Ich habe das völlig verlernt. Ich bin auch durchaus mal gerne unterwegs, privat wie fürs Unternehmen. Da ist Google immer hilfreich, auch für jegliche Suche nach Öffnungszeiten, nach also Google Maps, so um das zu spezifizieren.
Und gleich schon mal einen Blick in die Bewertung, ob man vielleicht lieber zum Italiener gegenüber geht.
Genau, also tatsächlich, ich glaube, das ist das, was ich am häufigsten benutze. Wenn ich jetzt an den Arbeitskontext denke, würde ich immer sagen, tatsächlich MS Teams. So lange gibt es das noch gar nicht, aber ich bin doch immer wieder erstaunt und frage mich, wie wir eigentlich früher gearbeitet haben. Beziehungsweise, wie wir es geschafft haben, zu kommunizieren. Und das ist ein Tool, was es uns ermöglicht, wir arbeiten ja auch in über 120 Ländern, sehr einfach, sehr schnell mit KollegInnen auf der ganzen Welt zu kommunizieren, sei es per Chat oder eben per Videoanruf, die auch zu sehen per Videoanruf. Das finde ich erstaunlich. Man kann sich kaum noch erinnern, also an die Telefone von früher, und dann waren die Ferngespräche wahnsinnig teuer.
Ja.
Das weiß ich noch, dass man immer dreimal überlegen musste, rufe ich jetzt da wirklich an oder schreibe ich doch eine E-Mail, und inzwischen ist es viel einfacher.
Und dann noch teilweise mit dem Handy noch, und dann wupp, wupp, wupp da 5 Euro durch pro Minute. Genau. Und ja, genau. Ja, aber cool, dass du Teams sagst. Das ist ja natürlich unser täglich Doing. So, und wir sind ja meist dabei, die Leute in die 365 in die Teams-Welt reinzuholen, oder wenn es denn nicht so gut von sich aus geklappt hat, weil es halt irgendwie unbeschult eingeführt wurde, dann war es halt einfach irgendwie da, das halt irgendwie dann wieder einzufangen und wieder gut zu machen. So, und ich habe es natürlich immer wieder mit Leuten zu tun, die irgendwie noch versuchen, an Teams vorbeizukommen, die dann am Ende doch wieder mit dem Handy anrufen, die doch wieder eine WhatsApp schreiben, die sagen, nee, komm, mach eine E-Mail, wenn ich dein Teams was schreibe, das finde ich nie wieder, ne? So, da steige ich nicht durch die Kanäle. Du würdest auch sagen, durchbeißen.
Durchbeißen, weil es hat einen echten Mehrwert. Also ich glaube auch, es gibt immer Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln. Und ich habe auch gefühlte Millionen Kanäle und muss auch immer erst suchen. Ja, das ist so. Aber eigentlich ist es ja was Tolles, dass es die gibt und dass es so viele Kanäle, Plattformen, wie auch immer, gibt, wo verschiedene Menschen drin sind, mit denen ich mich über verschiedene Themen austauschen kann, auf einem ganz einfachen Dienstweg sozusagen. Ja, ich glaube, was hilfreich oder was ich als hilfreich empfinde bei uns, ist tatsächlich eine Absprache im Team zumindest mal, wie man das nutzt. Weil ja, wenn das nicht da ist, dann wird es wir, weil es dann doch sehr viele Funktionen hat, die ich kann nachvollziehen, warum die verwirrend sind. Mhm. Aber wenn man sich durchpasst, dann bringt es Mehrwert.
Also kann ich nur auch, ne, aus unserer täglichen Erfahrung sagen, also arbeitslos werden wir so schnell nicht. Also genau diese Punkte überhaupt einmal in einer Firma zu klären. Was ist eigentlich Kommunikation synchron, asynchron? Wo wird eigentlich kommuniziert? Wann schreibe ich eine E-Mail? Wann nehme ich einen Chat? Wann nehme ich einen Gruppenchat? Wann gehe ich in ein Team? Ne? So, wann lege ich überhaupt ein Team an? Und so, wann mache ich einen Kanal, einen privaten Kanal, einen geteilten Kanal? So, sorry, liebe Chefs und Chefinnen da draußen, das kann sich einen Mitarbeiter nicht mal eben schnell auf YouTube selber beibringen. Das, ne, so, das muss man irgendwie mal einmal aufbröseln. So, aber in dem Moment, wo der Groschen gefallen ist, wo ich diese Puzzleteile einmal zusammengelegt habe, dann ist das einfach ein mördergeniales Tool, und dann passiert genau das. Das ist angekommen, du nutzt das, und dann fragst du dich nach einem halben Jahr, nach 2 Jahren, wie ging das eigentlich früher? Ne, wie habe ich das denn vor 5 Jahren gemacht? Und dann kommen nämlich genau solche Sachen mit Ferngesprächen. Wir haben uns nicht gesehen, und ne, und so. Und mittlerweile kann ja Teams auch wieder für Inkludierung und so weiter, ja, haben wir ja gerade gelernt, mit Pronomen arbeiten, mit bunten Sachen. Aber zum Beispiel, was bei uns auch ganz wichtig ist, Transkription. Ne? Also nicht jeder hört, was da gesprochen wird. Dann ist natürlich cool, du hast Untertitel, das Ganze übersetzen und so. Also auch das inkludiert ja wieder Leute, die körperlich dann Schwierigkeiten haben, laute Umgebung und so weiter. Also Teams, ganz großes Thema, wollen wir jetzt uns hier aber nicht verzetteln. Aber das ist tatsächlich der Punkt und mein letzter Punkt, zu dem wir ja immer kommen. So diese, wie fing's an und wo geht's hin? Ne? Du hast es ja gerade schon so halb beantwortet, so früher, Ferngespräche, dies, das, ein Brief wahrscheinlich dann geschickt mit Ausland und wo man erstmal dreimal überlegen musste, wie man die Adresse für das Land irgendwie korrekt in Umschlag setzt. Aber erzähl mal lieber selbst so, wie fing das bei dir so an mit Computer, Digitalisierung, dass du so das erste Mal...
Tatsächlich sehr, sehr spät, glaube ich, auch im Vergleich im Freundeskreis. Ich habe den ersten Computer, den es bei uns damals im Haushalt gab, den habe ich gekauft. Da war ich, glaube ich, 13. Also relativ spät oder relativ alt war ich, glaube ich. Das war natürlich noch so ein altes Röhrending, total langsam und so. Und dann kam irgendwann, glaube ich, auch erst später das Internet, wenn ich mich recht entsinne. Es gab erst den Computer und dann hat es nochmal ein Jahr oder zwei gedauert, bis so ein Modem, was immer so hübsch gepiepst hat, irgendwie sich da eingewählt hat. Und dann kam immer meine Mama, hat gesagt, das ist alles viel zu teuer, mach das nicht so lange, wenn man noch jede Minute irgendwie bezahlen musste.
Ja, dann war besetzt, weil die Leitung belegt war.
Ja, genau. Und dann, das war schon... Ja, extrem anders sozusagen. Ich bin definitiv kein Digital Native. Ich habe mir das auch alles angewöhnen, anlernen müssen sozusagen. Natürlich sind viele Dinge heute im Alltag einfach normal und Standard, aber ich merke schon, dass die KollegInnen, die so 10, 15 Jahre jünger sind als ich, ganz anders. Völlig anderes Verständnis, viel schneller. Auch schneller als ich in dem Alter war. Mit dem Umgang, das finde ich schon, ist faszinierend.
Ja, aber auch nicht in allem, ne? Also ja, du hast den Digital Native, klar, der spielt natürlich am Smartphone oder kommt natürlich zurecht, aber eine Formel in Excel gibt der auch nicht schneller ein. Ne? Nee. Da muss der genauso überlegen, wie welche, die erst später dazugekommen sind. Ja. Ja. Und natürlich jetzt der Ausblick, die Glaskugel, vielleicht auch ein bisschen mit der Diversitätsbrille. Ne? So, wo geht's hin? Wo sind wir in 5, in 10, in 20 Jahren, wenn wir jetzt noch die KI ja vielleicht noch dazu nehmen, Teams noch diverser, offener und so weiter wird?
Ja, hoffentlich in einer Welt, die es noch mehr Menschen ermöglicht, teilzuhaben an Gesprächen, an Informationen. Ne? Das ist, finde ich, ist ja ein total kritischer Punkt heutzutage. Das Internet als solches ermöglicht ganz viel Zugang zu Informationen, zu Bildung, zu Austausch, zu anderen Menschen. Und das gebündelt sozusagen in noch mehr nutzerinnenfreundliche Anwendungen, wenn du so willst, ist eine Riesenchance für ganz, ganz viele Menschen. Es gibt ja verschiedenste Anwendungen für verschiedenste Dinge, die wirklich riesengroße Chancen darstellen. Ich glaube, man muss, wer auch immer dann das ist als Job, die EntwicklerInnen, man hat schon die Aufgabe zu schauen, die Risiken zu minimieren, weil die gibt es. Ne? Das ist, ich sag mal, die digitale Welt, erstmal die KI an sich, ist ja schon Art Gefahr zu diskriminieren. Ne? Sei es jetzt, um ein schönes Beispiel zu nennen, das hatten wir bei uns im Unternehmen tatsächlich. Eine schwarze Kollegin hat sich gewundert, warum sie den Wasserhahn nicht anbekommen hat im Unternehmen. Und es hat sich dann nach einer relativ langen Zeit herausgestellt, dass diese Sensoren eben auf weiße Menschen abgestimmt sind. Das heißt, ich kriege ohne Probleme den Wasserhahn an, sie aber nicht. Wow. Und da steckt ja eine KI dahinter. Ja. Also eine Programmierung, die man dann natürlich angepasst hat. Aber nichtsdestotrotz, das ist was, das hat die Firma bestimmt nicht drüber nachgedacht, die das entwickelt hat. Und da ist aber ja eine sehr offensichtliche Diskriminierung drin in solchen Themen. Ne?
Also natürlich unabsichtlich, ne? Also sitzt ja jetzt keiner und sagt so, jetzt machen wir mal was ganz Gemeines. So. Ne? Aber wow. Ne?
Genau, aber das sind so die Fallen, das finde ich immer ein sehr bildliches Beispiel, ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, wo auch so ganz, ganz klar die Risiken liegen, ne? Wo man genauer hingucken muss, wo man nochmal Es gibt ja auch ganz viele KIs in der Rekrutierung zum Beispiel, die schon bei bestimmten Begriffen ganz klar Männer bevorzugen. Oder. Also da liegen schon auch Risiken drin. Ich glaube, die kann man in den Griff bekommen. Man muss das nur auch tun, weil sonst gibt es auch ganz schnell, werden die Chancen zu ausschließlich zu Risiken.
Ja, ich glaube, auch das ist wieder so ein Nicht-Bewusstsein. Ne? Da sitzen Entwickler und fummeln da irgendwas vor sich hin. So, da werden Millionen und Milliarden reingetan. So, aber wahrscheinlich da einfach mal Diversitätsmenschen dran zu setzen, drauf gucken zu lassen. Die Idee hat man wahrscheinlich gar nicht in dem Moment oder so.
Genau.
Weil am Budget kann es ja in den Milliardensphären nicht mehr liegen.
Ne? Sollte also, man meinen.
Ja, cool. Ja, das war doch ein schöner Ausblick in die Zukunft. Hast du noch was? Letzte Worte.
Nee, vielen Dank für die Einladung. Es war schön, mit dir zu plaudern.
Ja.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Und ich glaube, wir haben einiges über Teams, über Personalgewinnung, über Einstellung mitnehmen können. Also, mega. Wenn ihr euch andere Themen wünscht, wenn ihr euch mehr wünscht, Hintergrundinformationen, schaut in die Shownotes, wie es so schön heißt. Wir verlinken nochmal eure Scheune. Ne? Die Diversitätsbeauftragten dieser Welt können dort pitchen, ne? Können verlinken. Die Pharma-Leute können nochmal was dazu schreiben wegen den Dosierungen. Ja, schreibt rein, wie wir in Zukunft unsere Podcast gestalten sollen. Für heute war es das. Wir sind raus. Ciao, ciao.